Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Julia Maria Pasch, Geigenbaumeisterin. Herzlich willkommen.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Sie haben eine ganz spannende Geschichte. Sie kommen aus Aachen, haben dann in Mittenwald Geigenbaumeisterin gelernt und leben und arbeiten jetzt in Wien. Was war denn so der Auslöser für Sie, Geigenbaumeisterin zu werden?
Geigenbau. Ich habe mit 7 angefangen, Geige zu spielen, habe dann einen Geigenbauer kennengelernt während eines Schulpraktikums, ganz simpel eigentlich. Und dort bin ich in meine Welt hineingefallen und wollte da nicht mehr raus, wollte unbedingt Geigenbauen lernen. Habe das in Mittenwald getan, dann habe ich weiter eben immer weiter gelernt, wie baut man wirklich ein Instrument und wie bringt man es zum Klingen. Das kam dann eben, das Wissen dafür habe ich eben später nach der Ausbildung weiter vertieft bei Stefan Peter Greiner in der Werkstatt. Und das ist einfach, warum wollte ich das machen? Das ist ein großes Faszinosum. Man hat ein kleines Instrument aus Holz, wo man unheimlich viel Einfluss nehmen kann klanglich. Es gibt unglaublich viele Stellschrauben, die im Feinen, die, wenn man eben daran arbeitet, die den Klang so verändern, dass man einen Musiker, der sehr unglücklich ist, zunächst wieder unglaublich glücklich machen kann. Und eben dann diese Instrumente, die man dann auch selber gebaut hat, im Konzert zu hören, ist unglaublich erfüllend.
Da merkt man gleich Ihre Faszination für das Instrument. War Ihnen das damals denn schon klar, dass das auch ein Beruf tatsächlich mit Zukunft sein kann?
Nein, überhaupt nicht. Also das Geigenspiel habe ich immer sehr geliebt, aber ich wollte nie professionell Geigerin werden. Und ich wusste nicht, was ich werden möchte, bis ich eben diesen Geigenbauer bei dem Geigenbauer ein Praktikum gemacht habe und dann gemerkt habe, oh, was macht eigentlich ein Geigenbauer?
Und man wird jetzt denken, Geigenbauer, das ist eigentlich ein aussterbender Beruf. Aber in den vergangenen 10 Jahren sind allein in Deutschland 100 Geigenbauer dazugekommen. Mhm. Warum boomt das denn gerade so?
Also es gibt ganz viele Gründe dafür. Die Geigenbauer, also heute kann man eben viel besser reinschauen, was macht ein Instrument gut oder nicht. Und weil es viele Studien gibt, die Wissenschaft hat auch im Geigenbau Einzug erhalten. Das heißt, es gibt wirklich seriöse Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, die sich dem Thema angenommen haben und Veröffentlichungen schreiben. Diese Veröffentlichungen sind abrufbar im Internet. Genauso wie hervorragende Fotos von Instrumenten, wo man wirklich Details sehen kann. Das heißt, man muss nicht nur ein Instrument auf dem Tisch haben, um es studieren zu können. Natürlich ist das Beste oder es im Konzert zu hören, aber man kann eben auch nachstudieren, indem man Bilder anschaut. Und auch das alles ist eben Internetzeitalter. Wir können weiterkommen. Das heißt, es gibt viele Menschen, viele junge Leute, die das fasziniert und sagen, kann da irgendwie weiterkommen. Es ist nicht so ein toter Beruf. Man sitzt nicht irgendwie nur langweilig. Man sitzt nicht nur in seiner Werkstatt und staubt dort ein.
Und jetzt gibt es sogar Solisten, die ihre Stradivari eingetauscht haben gegen eine Paschgeige. Sie haben eine ihrer Geigen mitgebracht. Kann man sich auch anschauen bei uns über swr1.de im Leute-Video. Für die meisten sieht die eine aus wie eine andere. Worauf gucken Sie bei einer Geige zuerst?
Auf ihr Gesicht.
Wo ist das Gesicht bei der Geige?
Das ist, also ich schaue eine Geige eigentlich an wie ein Gesicht, ja. Asymmetrien, lacht sie mich an, schaut sie grimmig.
Wie guckt die denn gerade?
Die schaut nicht so grimmig wie mein anderes Modell. Also ich habe 2 Modelle, das ist eher die freundlichere, ein bisschen rundlich, die Wölbung ist ein bisschen höher, ein bisschen voller gewölbt.
Wo sehen Sie das? Vielleicht können Sie es mal beschreiben, also das Gesicht konkret.
Das Gesicht, im Grunde ist es so, die Geige hat ein Zentrum. Wenn man nur den Korpus betrachtet, und das ist da, wo der Steg steht. Also die F-Löcher, das sind die Schalllöcher, die aussehen wie 2 S. Das sagen die meisten. Also de facto ist es ein F, aber ein stilisiertes F, aber man denkt zuerst, es sei ein S. Diese F-Löcher, wahrscheinlich schaue ich zuerst die F-Löcher an, ehrlich gesagt, verraten unheimlich viel über die Stilistik des jeweiligen Machers und Bauers.
Sitzen die nicht überall an der gleichen Stelle?
Die sitzen an der gleichen Stelle, aber die sehen unglaublich anders aus. Also da kann man.
Aber ist doch immer die gleiche Form. Was kann man denn daran unterscheiden?
Es ist die gleiche Grundform, also es ist die Idee dieses Fs. Aber da gibt es eben Stellungen, am Ende hat man diesen Schaft in der Mitte, diesen Strich und die Kugeln. Und wie die im Verhältnis zueinander stehen. Sind die Kugeln etwas mehr eingedreht? Stehen sie auf? Ist der Bereich oben oder unten spitz oder sehr rund geschnitten? Die Klappen, also diese ja, Klappen.
Die Enden kann man's, im Grunde des S,
die,
ja.
Die inneren Enden, genau. Mhm. Sind die schmal? Sind die auch aufgestellt? Sind sie sehr breit und flach? Und
ich merke schon, Sie könnten einen ganzen Vortrag alleine darüber halten. Aber wenn Sie jetzt eine Geige bauen, was ist denn da das Wichtigste? Ich nehme erstmal an, das Holz vermutlich, oder?
Grundsätzlich ist die Idee das Wichtigste. Man kann eine Geige natürlich, das habe ich in der Schule auch so gelernt, eine Geige zu bauen und nach Formen und nach Schablonen. Aber man hat keinen Einfluss auf den Klang im Grunde, wenn man nur blind baut, sage ich mal. Das heißt, man muss zunächst sich eine Idee überlegen, wo will man klanglich hin? Was ist das Konzept des Klanges? Vielleicht auch, wer soll es spielen? Wie spielt diese Person? Und dann überlegt man sich, welche Form passt, aber vor allem, welche Wölbung will ich anlegen? Die Wölbung ist eben das, was den gewissen Widerstand oder die gewisse Freischwingung des Klangkörpers ausmacht.
Muss das nicht immer gleich sein, damit es auch gut klingt?
Nein, eben nicht. Also das ist ja das Schöne, da schauen wir uns wieder die historischen Instrumente an und sehen, es kann so unterschiedlich gebaut sein und es kann trotzdem klingen. Aber es klingt unterschiedlich und das ist das Interessante. Also ich baue Charaktere.
Und wie es klingt, das hören wir gleich, aber wenn ich jetzt bei Ihnen eine Geige bestellen würde, wann würde die ausgeliefert?
In 2 Jahren, 2,5 Jahren.
Warum dauert das so lang?
Nö, ich kann nicht so viele Geigen bauen.
Das heißt, die Auftragsbücher sind voll?
Die Auftragsbücher sind voll, genau. Und ich schaffe einfach nicht so viele Geigen am Ende
Ja. Wie lange dauert es, bis eine fertig ist im Schnitt?
Im Schnitt 2 Monate. Also ich arbeite circa 2 Monate dran, wobei dann auch wirklich Klangarbeit einfließt. Das sind viele Stunden auch.
Was müsste ich für die Geige bezahlen?
Für diese Geige 25.000 Euro.
Mail ins Studio gerade von Christel Lindner aus Hirscheck im Kleinwalsertal. Sie schreibt, was ein Zufall, gerade werden die neuen Gesellen im Instrumentenbau und Bogenbau in einer Feierstunde in Mittenwald freigesprochen. Die Tochter ihrer Freundin erhält als einzige Bogenbauerin in Bayern gerade den Gesellenbrief. Glückwunsch auch dazu von uns. Wir wollen die Paschgeige auch mal hören und Sie haben dazu eine Aufnahme mitgebracht. Was für eine?
Von Franz Wachsmann, die Carmen-Fantasie, gespielt von Dalibor Karwaj. Ja, es ist ein sehr eingängiges Stück, das kennen viele und man hört die Geige sehr schön.
Also jetzt, das ist die Paschgeige. Da hat die Geige ordentlich was zu tun.
Ja, sowieso, sehr virtuos, ja.
Und wir sind jetzt nicht alleine im Studio, sondern Stefan Orner, Kollege aus Guten Morgen Baden-Württemberg. Du hast die Vorlage gehört. Du bist unser Geigenvirtuose in der Redaktion. Kriegst du das hin?
Virtuose, das kriege ich schon mal gleich gar nicht hin. Ich habe 8 Jahre lang tatsächlich Geige gespielt, aber das ist jetzt leider schon 21 Jahre her. Das heißt, es ist ein bisschen eingerostet, aber ich kann diese Geige natürlich auf jeden Fall mal zum Klingen bringen.
Ja, schieß mal los, ich bin gespannt.
Probieren, ne?
Wie lange hast du jetzt nicht gespielt?
21 Jahre.
Ach,
also ich habe an Weihnachten das Teil zu Hause mal wieder ausgepackt, ein bisschen geklimpert ist ja fast der falsche Ausdruck bei einer Geige, aber gesägt. Ein bisschen gesägt, genau,
okay,
sehr schön.
Also Weihnachtskonzert bei Orners jetzt.
Genau. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ja alle meine Entchen noch hin. Also das war der Anfang. Ne?
Aber Sie haben gerade gesagt, was hat er gemacht?
Vibrato.
Ein Vibrato, das ist, wenn man quasi die Note greift und mit dem Finger vibriert. Dann wird aus diesem Ton, wird dann ein...
Das macht dann eben die Kunst aus. Also merkst du denn einen Unterschied, wenn du jetzt deine Geige vergleichst mit dieser Paschgeige? Liegt in irgendeiner Form anders in der Hand?
Die liegt auf jeden Fall anders in der Hand. Es kommt natürlich auch drauf an, es hat ja immer eine Stütze mit dabei. Also wie schon die Stütze auf der Schulter, im Schulterbereich anliegt. Auch wenn man hier die einzelnen Griffe greift, dann ist das schon ein anderes Feeling von Instrument zu Instrument. Weil manchmal rutscht es sich leichter. Es gibt dann die sogenannten Lagen. Da geht man mit der ganzen Hand nach oben und muss da hin und her rutschen. Es ist schon, glaube ich, von Geige zu Geige ganz verschieden.
Aber könntest du jetzt sagen, das ist eine besonders gute Geige? Lässt sich das in irgendeiner Form erspüren?
Ich glaube, dafür bin ich wirklich der Falsche. Aber also, sie liegt gut in der Hand, sie klingt auf jeden Fall sehr schön und es macht direkt Spaß, mal wieder ein bisschen...
Naja, komm, du könntest noch ein paar Stunden nehmen. Stefan, vielen lieben Dank in jedem Fall.
Sehr gerne.
Und Julia, wie ist das für Sie, eine Geige zu bauen? Wir haben es ja gerade gesehen, die hält man sich ans Kinn immer. Ja. Ist da nicht irgendwo auch ein Reiz zu sagen, ich mache mal irgendwas komplett anders und ganz neu? Ich fantasiere einfach mal.
Ich fantasiere die ganze Zeit, aber eben im Feinen. Also mich reizt an der Sache eigentlich, dass die Geige seit 1560 ausdesignt ist. Also auch schon zu Stradivaris goldener Periode 150 Jahre lang fertig designt war. Und auch Stradivari hat keine neue Geigenform entwickelt, sondern nur im schon vorhandenen, was eben von Andrea Amati, dem Urvater der Geige, gebaut worden war und erdacht worden war, das immer nur in der eigenen Stilistik weiterentwickelt oder eine eigene Stilistik gesucht und auch eine eigene Klangvorstellung, was immer zusammenhängt, Stil, also die.
Aber ist das nicht langweilig, wenn der Rahmen so eng gesteckt ist und man wirklich nur das Feintuning machen kann?
Eben nicht. Das ist ja eben das Spannende, weil das Feintuning, da kann man viel höher hinauskommen eigentlich, als wenn man immer wieder am Anfang anfangen müsste.
Sie spielen natürlich auch Geige. Spielen Sie so gut, dass Sie dann wirklich auch alle Klangunstimmigkeiten eines Instruments erkennen können?
Ja, dafür spiele ich gut genug. Mache ich immer, wenn ein Instrument fertig ist, spiele ich es sofort an. Oder wenn ich es gerade zum Setup wieder da hatte, spiele ich es kurz an. Und dann arbeite ich allerdings mit dem Geiger, der auf dieser Geige spielt, oder der Geigerin. Und stelle dann eben, justiere fein ein, so wie diese Person es eben braucht. Und da brauche ich das Spiel der jeweiligen Person natürlich. Jeder spielt so anders, dass ich dann darauf eingehen muss.
Und wie gehen Sie vor, wenn Sie die Geige bauen? Aus welchem Holz ist die Geige jetzt, die wir eben gehört haben?
Die Geige ist aus Ahorn und Fichte.
Warum gerade zwei Hölzer?
Weil die Decke ein anderes Holz braucht. Die ist das hat eben auch einen konstruktiven Hintergrund. Die Fichte ist total unhomogen. Die ist in der Länge extrem steif und in der Breite ganz weich. Könnte man einfach so durchbrechen. Und man sieht ja auch, die Geige hat eben diese F-Löcher oben und da steht der Steg. Und das, man braucht in der Länge eben diese Steifigkeit, während man die Flexibilität in der Breite braucht, um diesen Klangtypus zu erzeugen. Das braucht man beim Boden nicht, der ist durchgehend. Genauso bei den Zargen, Schnecke, das ist alles Ahorn. Und da benutzt man eben relativ leichtes heimisches Laubholz, aber mit Flammen idealerweise, muss man nicht, aber das ist eben schmückend.
Und das heißt, Sie kriegen ein Stück Ahorn und Sie kriegen ein Stück Fichte und dann geht's los?
Im Grunde ja. Ja, ich kaufe das bei Tonholzhändlern, suche das dort aus. Ja, und dann fange ich an.
Was haben Sie für Werkzeug?
Oh, viel. Also ich beginne natürlich mit der Bandsäge, säge das zu, säge die Zargen aus dem Stück Boden, dann also die Saiten, das sind die Zargen. Dann hobel ich das noch so, dass ich die Fuge machen kann, also in der Mitte zusammenleimen, was man beim Boden nicht immer macht, bei der Decke immer. Gibt's eben, ist aus zwei Stücken zusammengeleimt und dann fange ich gleich an, das abzustechen und die Grundform zu bauen. Und
was ist so die kitzligste Stelle? Wo wird's gefährlich?
Eigentlich so am Anfang ist es nicht gefährlich, weil da kann man relativ grob arbeiten. Es wird immer kitzliger, je weiter man kommt. Also natürlich, die Fuge ist am Anfang schwer. Passungen sind eigentlich das Schwierige.
Heißt?
Dinge so zubereiten, dass sie hundertprozentig aufeinander passen, dass sie im Grunde ohne Zwinge halten. Wenn man Leim drauf gibt, dass man die zusammendrückt, wenn der Leim geliert ist, also wir arbeiten mit Knochenleim, dass man dann eben nicht mehr keine Zwinge mehr braucht.
Wie wichtig ist der Lack? Ich habe von jemandem gehört, der hatte eine gute Geige, dann hat er sie nachlackieren lassen und dann war quasi der Lack ab, dann war sie hinüber.
Ja, der Lack ist nicht gleich Lack, sondern Lack ist der gesamte Schichtaufbau. Das heißt, es ist auch die Grundierung und dann natürlich, wie ist der Lack beschaffen. Man kann mit der Grundierung eigentlich schon viel falsch machen, weil das ist das, was ins Holz einzieht. Das heißt, das verändert Schwingungseigenschaften tatsächlich. Und der Lack selber, da kann man nur, wenn der zu weich ist oder zu dick, dann kann man auch den Klang so negativ verändern, dass es schlecht ist.
Als Geigenbaumeisterin leben Sie zusammen mit Ihrem Mann und Sohn in der Richard-Wagner-Villa in Wien. Da hat Wagner damals, glaube ich, die Meistersinger komponiert. Wie wurde das denn zu Ihrem Zuhause?
Das war eigentlich verrückt. Ich habe meinen Werkstattkeller dort in der Nähe, wo ich meine Bandsäge betreibe. Und ich wollte nicht mehr in der Innenstadt von Wien leben, weil Wien grau ist. Auch wenn das alle anders sehen und alle sagen, Wien ist wunderschön. Ich finde Wien grau. Es gibt zwar Parks, aber wir haben nicht am Park gewohnt, sondern am Naschmarkt. Und ich habe gesagt, ich brauche Bäume. Das hat Wagner lustigerweise damals auch gesagt. Das hat er, schreibt er in seiner Autobiografie. Und so habe ich eben eine Wohnung gefunden, die da zufällig verkauft wurde, eben in diesen Räumlichkeiten, wo Wagner seinen Musiksalon drin hatte und seinen Empfangsraum, seinen Salon und sein Arbeitszimmer. Und ja, das war ein Zufall eigentlich.
Hat das Ganze was so ein bisschen von einer Zeitreise, wenn Sie dort sind?
Ja. Also das Verrückte daran ist eigentlich, dass es alles erhalten ist. Das steht unter Denkmalschutz eben aus diesem Grunde, weil die Räumlichkeiten nicht verändert wurden. Und
dann leben Sie in einem Museum?
Einerseits ja, andererseits sind leider die Möbel nicht mehr da. Ich hätte gerne Wagners Klavier, aber das hat er mitgenommen, als er dann weg musste. Ja, in gewisser Weise ist es irgendwie so. Also er hat damals Johannes Brahms dort getroffen. Es gab eine Begegnung zwischen den beiden und die fand eben bei uns in den Räumen statt. Und immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, das kann nicht sein. Es ist absurd. Da schwingt was mit, was auch immer. Also es ist wahrscheinlich ja, esoterisch. Aber
bei Ihnen ist das Thema Geigenbau ja auch so beruflich wie auch privat so ein großes Thema. Auch Ihr Mann ist Geigenbauer und er ist Geigenhändler. Er verkauft historische Instrumente. Mhm. Was haben Sie sich vielleicht auch dahingehend so ein bisschen vom Marketing her abgeguckt?
Ruhe vielleicht und Dinge sportlich zu nehmen. Grundsätzlich vielleicht ein bisschen was, wie führt man ein Geschäft? Ja, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von steuerrechtlichen Fragen und so. Ich habe einfach nur Geigen gebaut und das konnte ich eigentlich von ihm gut lernen und ihn an meiner Seite zu wissen, gibt mir auch Ruhe, was das angeht.
Und Ihr Schwiegervater gilt als der mächtigste Geigenhändler der Welt. Das heißt, man muss sagen, er galt, denn er wurde verurteilt wegen Betrugs zu 6 Jahren Haft. Mhm. Wie ist es mit diesem Erbe zu leben?
Das ist für meinen Mann nicht leicht, weil er wird damit natürlich sehr oft konfrontiert. Andererseits ist es halt nicht er gewesen und er hat es sehr früh erkannt, dass der Dietmar Machold da keine, ja, dass das Ganze nicht weitergehen würde, so wie er das führte. Ja, es war ziemlich klar, es gab ganz viele faule Kredite, die aber weiter Zinsen fraßen und das stieg ins Unermessliche.
Es waren 100 Millionen Schulden am Ende, 17 fast, Stradivaris ja. Fehlten. Also es war ja wirklich auch ein Betrüger. Wie ist es damit dann in dieser Branche auch noch zu leben, mit diesem Namen?
Ja, also Lüder löst das für sich so, dass er in Handelsfragen die höchste Moral anwendet. Und eben sagt, er würde immer telefonisch erreichbar sein, zum Beispiel. Ja? Er ist immer, wenn jemand, der ihm ein Instrument in Kommission gegeben hat, immer rapportfähig, weiß immer genau, wo das Instrument ist, warum. Und es ist eigentlich nicht so schwer, das richtig zu machen.
Das heißt, er will die Fehler seines Vaters nicht wiederholen?
Absolut, er weiß genau, wie es falsch ist. Er weiß genau, was man falsch machen kann und dass man viel falsch machen kann. Also das ist, ja, in diesem Bereich ist es halt so, dass die Experten auch diejenigen sind, die eben handeln. Und das ist eigentlich völlig falsch. Das sollte eigentlich so nicht sein. Es sollte Experten geben, die eben die Instrumente evaluieren und davon leben. Und es sollte diejenigen geben, die mit dem Handel beziehungsweise mit dem Handel beauftragt sind. Das ist ja im Grunde ein Beruf, den es genauso braucht.
Also die Gratwanderung zwischen Handwerk und eben auch Verkauf der Geigen. Ihr Schwiegervater hatte Stradivaris verkauft und hatte am Ende 100 Millionen Euro Schulden. 2012 war der Prozess. Er wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Sitzt er noch?
Nein, er ist auf Bewährung draußen gewesen. Ich glaube, die Bewährung ist jetzt, also die 6 Jahre sind abgelaufen. Also er war nach 2 Drittel der Haft kann man in Österreich eben auf Bewährung rauskommen.
Konnte er denn die Schulden zurückzahlen?
Natürlich nicht. Wovon? Wovon? Also er ist so ein bisschen eben nicht sehenden Auges in die Pleite gerasselt. Er hat das nicht kommen sehen. Auch wenn böse Zungen behaupten, natürlich hat er sich was zurückgelegt. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, weil ich nicht dabei war und weil ich nicht in Dietmars Haut stecke. Aber ich bin mir ziemlich sicher, so wie er heute lebt, dass er da also sicher nichts zurückgelegt hat.
Das heißt, wie lebt er heute?
Ja, er ist jetzt Rentner. Er hat eine Weile in einem Kameramuseum gearbeitet, im Lager, in der Verpackung. Und er macht so sein Ding. Wir sehen uns nicht häufig. Er ist jetzt Großvater geworden. An den Gedanken hat er sich mittlerweile auch gewöhnt. Aber macht irgendwie seine Sachen, hat mit Streichinstrumenten nichts mehr zu tun. Da hat er sich also das macht ihm auch keinen Spaß mehr. Und er hat auch gesagt, das macht jetzt der Lüder, das interessiert ihn nicht mehr. Und er möchte da nicht rumfuschen, wo Lüder sich bemüht, eben sein Auskommen mitzufinden.
Wie gehen Sie jetzt damit um und Ihr Mann? Sie stehen im Grunde in diesem Erbe und der Name Machold war eben damals der mächtigste Geigenhändler der Welt. Die Belastung, spüren Sie die manchmal oder versuchen Sie das in irgendeiner Form gerade zu rücken?
Ich versuche gar nichts. Also ich habe damit nichts zu tun, eigentlich. Also nicht eigentlich, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich baue Streichinstrumente. Das ist ein Geschäftsfeld, das Dietmar nie betrieben hat. Der Lüder, mein Mann, ja, es ist ja vielleicht ein bisschen Fluch und Segen vielleicht, weil natürlich eine Sache, die man Dietmar zugute halten muss, ist, dass er immer sehr, sehr gute Geigenbauer beschäftigt hat. Er hatte ja auch Werkstätten in seinen Läden. Und das sind heute führende Geigenbauer, die eben mit historischen Streichinstrumenten arbeiten, die restaurieren und die auch handeln. Anerkannte, großartige Experten oder Fachleute weltweit. Und mit denen hatte Lüder halt auch zu tun und von denen hat Lüder viel gelernt, auch über Expertise. So ist er halt eigentlich, ist nicht nur dieser Machold-Sohn, er ist auch bei ihm nicht aufgewachsen. Das heißt, er hat eigentlich
Er hatte vorher mit Wein zu tun und mit Wein gehandelt, bis er dann auch Geigenbau gelernt hat.
Genau, ja. Und über das Geigenbau-Lernen ist er dann zu mir gekommen, weil er eben befreundet war mit meinem damaligen Chef. So, dann hat er gesagt, er möchte auch Geigenbau wissen, wie es geht. Er möchte auch eine Geige bauen und eben tiefer einsteigen in die Materie als nur, in Anführungszeichen, die äußere Expertise, die allerdings auch, also das kann man nicht nur, weil man Geigen bauen kann, kann man Expertise nicht. Da ist man weit von entfernt. Also da muss man viele Instrumente gesehen haben. Und das hat er natürlich dadurch, dass er eine Weile gearbeitet hat für seinen Vater.
Ja, und den Geigenbau jetzt eben in einen neuen Zeitgeist zu übertragen, das ist auch Ihre gemeinsame Aufgabe. Mhm. Sie haben da zum Beispiel auch bei den Salzburger Festspielen in der Öffentlichkeit eine Geige gebaut. Wie können wir uns das vorstellen?
Na, ich hatte das Glück, einen sehr experimentierfreundigen Galeristen zu kennen in Salzburg, der eben auch gleich beim Festspielhaus seine Galerie hat. Und der hat in einem alten Palais einen Raum, dort, wo Platz war, um eben eine Werkstatt aufzubauen. Und ich habe mein Zeug eingepackt und habe mich dorthin gesetzt und gebaut. Man kann eine Geige am Küchentisch bauen eigentlich.
Das heißt, die Festspielgäste sind vorbeigelaufen, haben sich das angeguckt und haben sie gefragt? Oder wie
teilweise lief das? Schon, ja. Also das war am Anfang, war ich entspannter. Zum Ende hin habe ich auch gerne mal die Türe zugemacht, weil ich eben zeitlich war das sehr, sehr knapp bemessen und es wird zum Ende hin auch wirklich komplizierter. Und
da hatten Sie nur 6 Wochen wahrscheinlich, oder? Wie lange
ging das? Ich habe es in 5 Wochen geschafft, ja, weil dann doch die Versteigerung auch noch stattfinden musste. Und das sollte dann nicht nach den Festspielen sein, sondern noch in der letzten Woche, genau.
Warum ist es so wichtig, mit Geigenbau vielleicht auch in die Öffentlichkeit zu gehen und das transparent zu machen?
Eigentlich, weil Leute sich darunter gar nichts vorstellen können. Es ist schön, einfach seine Sache, die man so liebt, zu zeigen und zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Es war faszinierend. Eigentlich waren die Galeriemitarbeiter am faszinierendsten, weil die haben sonst nur mit Kunst zu tun und sehen vielleicht ab und zu mal, wie ein Kunstwerk entsteht. Aber die standen da fassungslos und haben gesagt, wie viel Arbeit ist das? Und du schaffst das und das wird wirklich eine Geige fertig am Ende. Aus diesem Stück Holz. Die haben halt wirklich gesehen, ich fange an mit einem Stück Holz, das eine Keilform hat. Mehr war es nicht.
Was war das für Holz bei der
Geige?
Ja.
Ich versuche gerade ein bisschen mit historischem Holz, das 500 Jahre alt ist, aus der Münchner Frauenkirche, aus dem Dachbalken, aus dem Dachstuhl. Die Decke ist eben die Fichte. Die wurde damals beim Bau der Frauenkirche, wurde das Holz gestiftet von Tiroler Bauern. Das heißt, es ist aus der Gegend, wo wir heute auch die Fichte kaufen. Dort ist es gewachsen. Und ich habe eben daraus, der Galerist hat sich das gewünscht und es ist natürlich schön, wenn man das in der Öffentlichkeit macht. Und da probiere ich einfach gerade, was macht das aus, und ich baue mehrere Instrumente aus diesem Holz, um eben festzustellen, welchen Einfluss das auf den Klang hat.
Ist das wie beim Wein, je älter das Holz, desto besser vielleicht auch der Klang?
So wird gesagt, aber beim Wein bin ich der Meinung, also ich mag alten Wein, ich mag jungen Wein gar nicht, bei altem Holz bin ich noch nicht so weit, da eine Aussage treffen zu können. Es wird gesagt, aber ich bin nicht überzeugt davon, weil mit 5 Jahre altem Holz kann man fantastische Instrumente bauen.
Könnte es nicht eher reißen?
Das alte Holz?
Naja, vielleicht auch das junge, weil man nicht so weiß, wie es dann ist. Es ist ja noch mehr in Bewegung.
Ja, aber wir verbauen das Holz, also ich verbaue mein Holz, wenn es Raumluftfeuchtigkeit hat. Das heißt, dass es schon durchgetrocknet ist. Die Bäume werden auch, die ich verbaue, die werden gefällt im Winter. Das heißt, die führen keinen Saft. Dadurch muss eigentlich nur noch die Restfeuchte entweichen aus den Zellen. Und dann kann man das verbauen. Dann gleicht sich die Feuchtigkeit im Holz immer der Raumfeuchte an oder der Luftfeuchte an, wo es sich gerade aufhält.
Und die Geige, die Sie gebaut haben während der Salzburger Festspiele, Sie sagten es eben, die wurde dann am Ende versteigert. Mhm. Der Käufer war ein anonymer Mäzen. Das heißt, der hat vermutlich das Instrument auch nie gehört.
Der hat das Instrument tatsächlich nie gehört, weil der nicht bei der Versteigerung anwesend war. Ja, der hat per Telefon geboten, der war aber während der Festspiele dort und hat das sich angeschaut und wie ich das Instrument baue, und das hat ihn so fasziniert, dass er gesagt hat, das möchte er. Er möchte teilhaben daran.
Was hat er ausgegeben?
48.000 brutto.
Gibt es für Sie so die eine Geige, die Sie gerne mal selbst in der Hand hätten?
Ich hatte eine davon schon in der Hand. Ich wusste nicht, dass es die eine ist, aber...
Das ja. War welche?
Camp 1738 Del Gesù.
Bedeutet übersetzt für uns?
Del Gesù ist... Guarneri Del Gesù war ein Zeitgenosse von Stradivari, ein bisschen jünger, der Instrumente gebaut hat. Der erste, der darauf prominent gespielt hat, war Niccolo Paganini. Und der hat es eigentlich berühmt gemacht. Die sind sehr eigen und sind sehr kräftig und laut und juicy, so. Viele Solisten spielen das, und ja, es gibt eben diese Camp Del Gesù, die ich da damals gehört habe. Lüder hatte damit zu tun und hat sie mir gegeben, was er gerne mal machte.
Das heißt, ihr Mann, wir hatten eben schon über ihn gesprochen, der eben auch mit historischen Geigen handelt, bekommt so etwas öfter mal und gibt es ihnen dann auch zum Ausprobieren, zum mal spielen?
Ja, genau. Also gibt mir die Möglichkeit, so muss man sagen. Ja, genau. Also das ist natürlich ein ganz großes Glück. So habe ich immer wieder ein Auge auf dem, was im State of the Art war, ist, wie man es, je nachdem, mit wem Sie sprechen, würde das unterschiedlich beurteilt werden. Aber dann weiß man eigentlich, wo man steht.
Ja. So der heilige Gral der Streichinstrumente sind ja immer die Stradivaris. Mhm. Was macht die denn eigentlich so besonders?
Es gibt... Wie viele hat er gebaut? Ungefähr 1000 wird er gebaut haben, und es sind auch einige davon erhalten, also mehrere hundert. Was für mich Stradivari so besonders und so bewundernswert macht, ist eigentlich, dass er damals zur Zeit seines Lebens einen ganz neuen Stil entwickelt hat und auch einen neuen Klang. Also die Geigen von Stradivari klingen anders als die Geigen, die davor gebaut wurden. Und das funktioniert bis ins Heute. Die Geigen wurden ein bisschen adaptiert, haben neue Hälse drauf gemacht auf die historischen, und man spielt mittlerweile ein bisschen anders, andere Stege. Das heißt, die klingen eigentlich anders als damals. Das war vor Bachs Zeit, als die Geigen gebaut wurden, das muss man sich vorstellen. Es gab die ganze virtuose Violinmusik damals noch nicht. Und trotzdem funktionierten diese Geigen aber als virtuose Instrumente. Unter anderem, also Del Gesù auch. Del Gesù ist...
Es war eine große Konkurrenz damals dann auch untereinander.
Ja, damals nicht. Gab das Sprichwort angeblich, man ist reich wie Stradivari. Das gab es in Cremona. Das heißt, der hat auch an Könige verkauft und war einfach sicher ein reicher Mann zu seiner Zeit. Del Gesù war es wahrscheinlich nicht. Der war ein kleinere Werkstätte. Es gab einfach in Cremona viele Geigenbauer zu der Zeit.
Und woran arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite gerade an einer Geige und denke mich so langsam in die Idee eines Cellos ein.
Das heißt, wenn man sich in die Idee eines Cellos eindenkt, was sind so die ersten Prozesse gerade?
Die ersten Prozesse sind, Vorbilder zu suchen. Also zu sagen, wo will ich hin? Ein Cello ist nicht einfach eine große Geige. Das ist in allen Proportionen anders. Das heißt, man hat auch andere Spannungen und dadurch sicher ein anderes Klangerzeugung. Und da muss ich mich eben reindenken und schauen, was sind Vorbilder oder Instrumente, die mir schon mal bei meinen ersten Schritten helfen können. Zurück zu den, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Das ist eben, ich muss nicht beim Alpha anfangen. Ich kann jetzt schon da ansetzen, wo vielleicht ein großer Goffriller, ein Venezianer Meister, aufgehört hat eigentlich.
Ja, also dahingehend Vorbilder nehmen und weiterentwickeln.
Genau.
Nehme an, das Cello ist schon bestellt?
Naja, ich nehme keine Bestellungen an für ein Instrument, das ich in dieser Form noch nie gebaut habe. Das heißt, ich habe Interessenten, und mit denen möchte ich eben das auch entwickeln.
Also alles Gute dafür.
Danke.
Julia Maria Pasch in SWR1 Leute.
Dankeschön, vielen Dank.
Eins gehört.